Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Ja. So, und du?
Ist der Körper noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja. Moin, Schätzelein.
Guten Morgen, meine kleine Barbara.
Ja, echt du. Podcast hier mit Küsschen am Morgen.
Ja, ja.
Und was machen die jetzt, die keine Küsschen kriegen am Morgen?
Doch, sie erinnern sich, dass sie ja ein Kuscheltier haben oder so. dass sie noch irgendwie so einen Partner da rumliegen haben von gestern Abend.
Ach so, und der wird jetzt auch wach geküsst.
Der kriegt einfach einen Schmatzi und gut ist.
Dann wird er plötzlich ein Prinz. So wie ich.
Ja, dann kann man ja die Austaste finden, nicht?
So wie ich, hast du den Witz gemerkt?
Darauf gehe ich nicht mehr ein. Darauf gehe ich. Zu viele Jahre zusammen.
Zu viele Jahre. Immer probiert, immer noch kein Prinz.
Immer noch der Frosch.
Immer noch der Frosch.
Irgendwie funktioniert das nicht.
Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz.
Leute, ich muss damit leben. Ihr Lieben, guten Morgen,
ihr Lieben.
Wie schön, dass ihr wieder dabei seid.
Jo.
Wenn es wieder heißt, Psychologen beim Frühstück.
Ja.
Heute Morgen kredenzen wir uns selbst. Kaffee, klar. Wir sind bei Kaffee heute Morgen, nicht bei Tee.
Und ich mach mal, pass auf, hört mal zu. Wir machen das im Radio, nennt man das immer Geräuscheraten. Ja, das ist lustig. Was ist, Annika verträgt Radio. Ruhe da, was ist das? Ich mach's nochmal. Nochmal, was ist das? So, na, was
nur
ist
gut.
Das? Oh, Annika löst es gleich auf.
Ja,
Mann,
und zwar...
Nichts in der Sache.
Ja, ist doch egal. Aber wir haben die schon in den Pötten hier gemacht. Tilly isst jeden Morgen eigentlich einen Joghurt. Ne? Das machst du immer. Schön mit Haferflocken und Apfel und so. Mir ist das ja zu dröge. Aber heute Morgen bin ich mit dabei, weil wir heute Morgen den mit frischen Blaubeeren essen.
Genau.
Und
da haben wir es, wenn du einen kleinen Klacks, das mache ich jetzt nämlich, einen kleinen Klacks von unserer wunderbaren selbstgemachten Kirschmarmelade oben drauf tust. Könnt ihr euch das vorstellen?
Trotz der Früchte da drin?
Ist egal, geht alles in einen Magen, das gehört sich so.
Ei, da daus. Leute,
ja,
was machen wir vor uns Gedanken darüber, wie wir unseren alten Sack kriegen?
Ja.
Hundefutter, sage ich nur, Hundefutter sind auch. Dose auf, die haben ja einen Geschmacks... Naja, nun gut, also Kirschmarmelade, aber du packst manchmal Kombis zusammen, die sind schon interessant.
Aber interessant, genau. Und
wie kann man so groß werden bei so einer Nahrung?
Na, wir machen heute das Lustige. Welches Zitat aus welchem Film? Ja,
Meister Yoda.
Aber vielen Dank für die vielen Zuschriften, die wir bekommen haben. Wir haben ganz lange, ganz rührende Zuschriften. Da muss ich vorher nochmal nachfragen, ob wir die vielleicht mal irgendwann mal vorlesen
dürfen. Das Thema ist auch interessant. Oder wir haben auch tolle Themenvorschläge. Die arbeiten wir langsam jetzt demnächst alle ab. Das ist nämlich richtig toll. Auch so tolle Geschichten und sowas. Mhm. Aber auch so ganz kurze. Ne? Ja. Meine lieben Psychos, Frühstückspsychos.
Frühstückspsychos.
Danke auch, lieber Martin, danke auch. Ne? Eure gestrige Folge zum Thema Ikigai kam wie gerufen.
Na?
Das wussten wir, Martin. Genau deshalb haben wir sie gemacht.
Martin, wir beobachten dich.
Oh Gott. Sag sowas nicht. Seit längerer Zeit möchte ich mich beruflich umorientieren, schwanke dabei allerdings oft zwischen Entschlossenheit und Selbstzweifeln. Völlig verständlich finde ich das. Ich finde das auch schwer. Also selbst wenn heute viele Berufe und vieles gesucht wird und so, aber trotzdem seinen Job erstmal hinzuschmeißen, wenn man was anderes möchte, ist ja nicht immer so einfach. Hängt ja auch noch was anderes dran.
Ein bisschen Geld und ein bisschen so.
Durch euch... sprich wir, habe ich neue Motivation bekommen, den langen Weg bis zur Veränderung weiterzugehen. Vielen Dank dafür.
Oh.
Gerne geschehen, Martin. Also das freut mich. Wenn wir dir ein bisschen irgendwie nur helfen können.
Wenn wir dir so einen kleinen Tritt in den, ne?
Ja, klasse. Also wenn das, und wenn du das Gefühl hast, du hast jetzt wieder Motivation, auch mal ein bisschen drüber rumzudenken und so. Vielleicht hilft dir unser heutiges Thema auch.
Ja.
Heute geht es nämlich um Resilienz.
Jo.
Erklären wir gleich, was es ist.
Genau.
Ich lese es nochmal zurück. War da hier bei ihm? Jetzt sitze ich mal wieder genervt im Büro. Der arme Manfred mit Martin, Entschuldigung.
Manfred ist seine Ratte an.
Ja, ich wollte
ja,
weil genervt.
Nicht so ganz orientiert.
Ich bin echt noch, das ist zu früh. Jetzt sitze ich mal wieder genervt im Büro. Ich wollte sagen, aber Martin, doch ich ertrage das Wie, denn ich habe ein Wozu. Super, genau so. Ich freue mich schon auf den nächsten Pimmelbrötchen-Podcast. Machen wir. Heute Morgen gibt es leider nur
Joghurt.
Matschjoghurt. Viele liebe Grüße in den Norden, Martin.
Ja, Martin, danke schön.
Martin, viele liebe Grüße zurück. Mhm. Und ich finde das ganz, ganz toll.
Ich finde auch, wo ich ja immer so letztes Mal auch, ne, und liked uns und teilt uns. Mhm. Ja, freuen wir uns. Ist auch wichtig, damit es noch bekannter wird. Aber solche kleinen Mails oder auch größere Mails, ich finde, das ist einfach unser Lohn. Ja.
Ist es auch.
Echt jetzt? Das ist viel, man überlegt ja schon, das ist immer so, jetzt ich. Ich will. Parallel, ihr habt ja zwei und ihr könnt ja parallel, wir können auch parallel reden. Nein, ich finde, das ist wirklich unser Lohn. Das ist auch unsere Motivation, weil uns macht es ja Spaß, aber wir können uns auch unterhalten, Annika und ich, ohne Mikrofon.
Glaubt uns, das machen wir schon.
Und dann haben wir von Herr Xabu, ja. Dankeschön, der ist ganz fleißig auch am Kommentieren, das macht auch Spaß, und der schreibt, wow, den kennst sogar du.
Ja, jetzt inzwischen, okay.
Also Herr Xabu,
ich bin ja überhaupt nicht im Internet.
Herr Xabu schreibt, wow, was für eine tolle und persönliche Folge, vielen Dank ihr beiden, dass wir uns daran teilhaben lassen. Ich würde sogar so weit gehen, dass dies meine bisherige Lieblingsfolge war.
Ne? Ach,
wir sprechen
toll.
Von Ikiga, ja. Vor allem der große Japan-Bezug und die sich aus dem Thema ergebenden Philosophie hat mir besonders gut gefallen. Ich liebe dieses Land und seine Kultur auch sehr. Alles Liebe euch zwei.
Ach, das arigato ist
gozaimashita.
Ja, arigato Sabu-san. Sabu-san. Ja. Das finde ich so super, weil das Japan ist ja auch ein interessantes Land.
Ja.
Und wir haben so viele Einflüsse, ohne dass wir eigentlich genau immer drüber nachdenken. Vieles, was wir so tun, ob es nun Anime-Figuren oder, so. Oder viele Sachen so auch, von der Sojasauce bis zu Sushi, hat ja vieles Einfluss.
Ja.
Und vieles kennen wir. Und diese einzigartige Ästhetik, die finde ich auch richtig, richtig interessant. Also ich habe gerade in der letzten Woche auch wir werden ja von unseren eigenen Podcasts immer so ein bisschen wieder motiviert. Ich bin ja so viel auf Pinterest unterwegs, weil Fotos sind mein Leben und irgendwie kann man da so vieles sich angucken und mal wieder so im Kopf repetieren. Und da habe ich natürlich mal wieder nach Kabuki und Buraku, also japanischen Theaterformen, geguckt. Macht der eine oder andere sagen, ja, die Frau ist ja auch total verprellt. Ja! Das ist einfach eine unglaubliche Welt der Ästhetik und uns so fremd. Natürlich haben wir Puppenspiel. Bunraku ist das japanische Puppenspiel. Natürlich haben wir auch Theaterformen und Essen. Aber diese, das meinte ich auch letztes Mal schon, dass du hast etwas, was du kennst, eigentlich in der Hand, und trotzdem ist es so fremd.
Ja.
Und das zeigt mir immer, wie fantasievoll der Mensch ist und wie unterschiedlich die Einflüsse sind über das eigene Leben hinweg, bis hin zur Kultur, die uns beeinflusst. Und schon kommt was ganz anderes raus. Und trotzdem sind wir alle Menschen. Das ist doch interessant. Mhm. Ich finde das interessant.
Sehr, sehr. Und das ist eben so die Neugierde, die Annika und mich auch wirklich über die Jahrzehnte hinweg, eigentlich unser Leben lang, immer so vorantreiben lässt. Ne? Also du ja noch mehr, Annika, die war immer noch so ein bisschen mutiger und neugieriger als ich, was so Reisen angeht. Also ich weiß, das erste Mal wir nach Asien, muss das sein. Also damals, das heißt so in den 80er Jahren, mit Rucksack und wenig Geld und ganz weit weg. Aber Annika war immer mutig. Wenn ich schon platt irgendwo im Gästehaus da niederlag unter meinem Moskitonetz, sagte Annika, ich geh noch mal so ein bisschen. Und dann stapft die Kleine los mitten in der Nacht durch Bangkok, durch die Garmärkte und durch Chinatown und ich weiß nicht
was. Oh, ich habe das geliebt, diese ganzen Einflüsse, diese Gerüche. Mhm. Ich fand, das war lebendig und fremd.
Und du hast keine Angst gehabt, ne?
Nee. Nein, wofür?
Also du hast ja
immer Menschen.
Ja, du hast ja nie Angst vor Menschen.
Nee.
Bei mir ist ja umgekehrt. Ne? Also ich liebe ja Natur. Also ich setze mich da draußen aus. Ich komme da schon irgendwie klar. Aber so, weiß nicht. Nee, so.
Und ich bin eine absolute Stadtmädel. Also ich weiß, ich habe aber auch einen ganz guten Instinkt dafür, was ich meide. Also ich bin jetzt nicht irgendwie allzu risikofreundlich, indem ich jetzt in die düstersten Ecken gehe. Nee, nee. Mhm. Also da sehe ich auch schon zu, dass ich sowas nicht mache. Aber mich ist eher Natur beängstigend. Nachts im Wald allein.
Ja,
toll.
Ist auch nicht
toll.
Mein Favorit, aber es wird gehen. Sag mal, wie kommen wir jetzt von, warst du mal auf Hawaii eigentlich? Nee, ne? Annika, warst du schon mal auf Hawaii? Ich kenne ja, ja schon so ewig die Frau.
Doch, aber ich von weiß Los Angeles beim Drehen.
Was, halt. So echt?
Ja.
Du warst schon mal auf Hawaii.
Aber ich habe ja nicht viel mitgekriegt.
Okay, weil du arbeiten musst.
Arbeiten ist immer scheiße, ne? Ja.
Es gibt eine Insel, eine hawaiianische Insel, die heißt Kauai. Ich hoffe, dass es so ausgesprochen ist. Kauai. Und in Kauai...
Kauai. Ja, was ist da? Was ist in Kauai?
Kauai, ich versuche jetzt verzweifelt einen eleganten Übergang
zu machen. Du willst auf die Welle zu, oder was?
Nein,
ich... Ich frage mich ja. Wisst ihr mal, so ein Psychologe, der erzählt auch manchmal einfach nur Dünnschiss.
Und
wisst ihr
was?
Das ist denn einfach auch manchmal nur Dünnschiss. Manchmal ist ein Psychologe auch einfach nur ein Psychologe.
So, ne? Genau.
Also aber da ist bei mir jede Menge Resilienz gefordert. Siehst du?
Sie lässt mich nicht ausreden.
Ja.
Auf Kauai, lasst euch das erzählen. Kauai in den 70er Jahren, da strandete eine amerikanische Entwicklungspsychologin, Emmy Werner. Bestimmt Emmy Werner oder Warner. Emmy Warner.
Oh, komm zum Punkt.
So, okay. Und Emmy hat Folgendes gemacht: Die hat 700 Kinder tatsächlich von Geburt auf an untersucht und sie über 40 Jahre hinweg in ihrer Entwicklung weiter begleitet. Emmy ist übrigens 1929 geboren und 2017 erst gestorben. So. Und Emmy hat dann mal geguckt, was ist aus diesen Mädels geworden, und zwar unabhängig davon, wie zum Beispiel der...
Nur Mädchen oder was?
Nee, Jungs und Mädchen. Zum Beispiel, wie waren die Umstände der Geburt, wie sind, was Armut angeht, was soziale Verhältnisse angeht, wie haben die sich denn weiterentwickelt? Und hat, welch Wunder, natürlich herausgefunden, dass diejenigen, die in Armut aufgewachsen sind, schwere Geburt hatten, schwierige soziale Verhältnisse, auch eher in Richtung Drogensucht, in Richtung Delinquenz und so weiter gingen. Aber, und jetzt kommt es, ein Drittel der Kids, die eigentlich unter diesen schlimmen Verhältnissen aufgewachsen sind, haben sich trotzdem sehr gut entwickelt, sind ihren Weg gegangen, wurden nicht kriminell, so. Und dieses Drittel, das ist das, und jetzt kommen wir zum Punkt, wo Emmy Werner gesagt hat, die sind resilient. Und Resilienz ist das deutsche, das englische Wort für Widerstandskraft. Das heißt, deren Seele, deren Psyche ist widerstandsfähiger als die von anderen. So, und die Frage, die sich jetzt stellt, und jetzt kommen wir endlich zu unserem Inhalt, ist, wo drin unterscheidet sich denn deren Psyche und deren Fähigkeiten von denjenigen, die eben abgestürzt sind? So, jetzt hört Annika gleich ihren Joghurt auf. Das war mein Anteil zum Podcast. So, jetzt esse ich weiter.
Jetzt kannst das bedeutet du. Also, das geht ja jetzt nicht nur um Hawaii, sondern das, wie immer... Ein Psychologe beobachtet irgendwo ein und erforscht ein Phänomen. Und dann guckt man mal, wie sieht es aus. Und es gibt ein richtig großes Gebiet, das nennt sich auch Resilienzforschung, wo es darum geht, wieso kriegen manche Leute eben besser mit Stress und psychologischem Stress und Problemen, Krisen klar als andere. Also da geht es darum, praktisch wie so ein seelisches Immunsystem.
Genau,
sich
auch anzugucken. Schöner
Begriff. Und damit das, wie kriege ich das hin, dass ich also praktisch ein psychisches Immunsystem habe, was mir dann hilft, Krisen durchzustehen und vielleicht sogar aus diesen Krisen dann nochmal gestärkt wieder herauszukommen.
Ja.
Während vielleicht ein anderer einfach nur schlapp macht. Ne?
Genau. So. Und vielleicht kann man ja daraus sogar so eine Art Training machen, ne? Wenn man weiß,
genau,
welche Faktoren das sind. Kann man ja sagen, da können wir doch schon mal prophylaktisch, vorbeugend, Kinder und Erwachsene in diese Richtung versuchen zu begleiten.
Ja, oder man kann auch selber mal überlegen, wie sieht es in meinem Leben aus? Und warum haut mich manches so um und andere, die schweben da so drüber und ich nehme irgendwie jede Krise mit und habe das Gefühl, so mein Immunsystem, mein psychisches ist irgendwie so Teppichkante. Ne? Und um dieses Thema geht es also heute. Insgesamt ist es ja so, dass sogenannte resiliente Personen, also widerstandsfähige Personen, reagieren ein bisschen unempfindlicher auf psychische Belastungen.
Genau.
Wie Stress oder Frust oder sowas. Und infolgedessen können sie mit den Situationen auch flexibler umgehen. Die sind eher an Lösungen interessiert. Oder können die auch besser. Und
das ist nämlich interessant. Thema Flexibilität, da bin ich ja auch ein ganz großer Freund von, in allen Lebensbereichen. So eine gewisse Flexibilität haben. Also Wenn du merkst, du schlitterst in eine Situation rein und das geht im Job oder in der Beziehung, es geht im Moment einfach nicht weiter, du hast dich festgefahren, dass du dann jetzt nicht wie so ein Bulldozer dann alles kaputt haust oder gleich kündigst oder Mann oder Frau rauswirfst, sondern erstmal vielleicht sagst du, ich guck jetzt mal. Vielleicht ziehe ich auch erstmal für einen Tag irgendwo anders hin oder ich nehme mir ein bisschen Urlaub, hole mir auch Hilfe und guck mal. Also flexibel sein heißt, wenn musst du mal sagen, ob der Vergleich hing, aber ich finde, weißt du, wenn so erdbebensichere Häuser und so weiter, mhm, und auch Brücken, genau, die sind ja so gebaut, dass sie bei Erdstößen flexibel, mhm, aufgehängt sind, sodass da keine Risse passieren. Mhm. Und ich finde, diese Flexibilität auf den Menschen übertragen, mhm, könnte man auch so sagen. Das heißt, wenn etwas Schlimmes passiert oder etwas Schlimmes auf mich zukommt, dass ich dann nicht gleich hier Kaninchen vor der Schlange und ich verkrieche mich, sondern einfach guck und mach und tu.
Ja, vor allen Dingen nicht immer die gleichen, also dass ich dann nicht sage, das war immer schon so und ich mache das immer so und ja, das mache ich jetzt weiter so. Hm, ne? So an, genau. Weil es angeblich ein Sicherheitssystem ist.
Ja,
ne?
Ja.
Ist es ja nicht. Es ja, ist, ist kein Sicherheitssystem. Also indem ich die vielleicht ein bisschen drüber denke und sage, naja, habe ich jetzt schon dreimal so gemacht, war jedes Mal scheiße, dann mache ich mal heute was anderes,
genau,
komme ich vielleicht ein Stückchen weiter.
Ne? Wenn ich eine 5 in Mathe geschrieben habe, muss ja nicht mein Schicksal sein, so wie ich das damals gehört habe, sondern ich könnte mir Nachhilfe holen oder ich guck mal, was ist denn jetzt wirklich, so blöd bin ich doch gar nicht, warum was sind die wirklichen Gründe, warum blockiere ich jetzt zum Beispiel?
Richtig, und ansonsten würdest du nämlich denken, dass was viele denn tun, naja, Mathe ist einfach nicht mein Ding,
ja,
ich bin in Mathe einfach nicht gut, ich bin eben eher Künstler, so, und damit hat man dann schon gleich für sich selbst alles abgespalten,
mhm,
was überhaupt nur in die Richtung geht.
Mhm.
Damit verhindert man aber, dass man auch vieles in der Neugier erfährt. Also, dass ja, man auch Neues mitbekommt, Interessantes. Ne?
Genau, und das meine ich eben. Also jetzt mal für uns und auch für euch. Ne? Versucht, immer mal wieder in Richtung wirklich Flexibilität zu gehen. Bleibt neugierig. Deswegen kommen wir, also Annika ist ein ganz neugieriger Mensch. Ich relativ neugierig im Vergleich dazu.
Es sei denn, ein Bett steht in der Nähe.
Es sei denn so. Die ist gemein heute zu mir, die Frau. Also seid neugierig und flexibel. Und in dieser Flexibilität werdet ihr auch Krisen eher überstehen. Hat übrigens auch Emmy herausgefunden bei ihren hawaiianischen Kids. So,
so kommen wir wieder zur Resilienz, also zu widerstandsfähigen Personen zurück. Ne?
Mhm.
Also erstmal ist klar, diese Widerstandsfähigkeit ist bei Menschen unterschiedlich. Das muss schon mal klar sein.
Jo.
Also die ist nicht einfach nur da, sondern sie ist auch unterschiedlich ausgeprägt. Das hat was mit der Kindheit und mhm, mit allem, so wie man aufgewachsen ist und so zu tun.
Mhm.
Wer als Kind Wertschätzung, Ermutigung, Unterstützung erfährt, aber mhm, auch, wie soll ich sagen, seine Fehler machen kann, aber auch mal auf den Hintern fällt, also der wird ja widerstandsfähiger, der kann mhm, sich auch eher vielleicht mal durchsetzen. Also wenn ich beim kleinsten Disput in der Sandkiste sofort als Eltern dazuspringe und sofort mein Kind da rausnehme und sage, nun tu ihm aber nicht weh, das sind doch seine Kinder. Also praktisch ja, Sandformen und so. Wenn ich also die Konflikte meines Kindes löse, schon dann ist das kein Wunder, wenn das Kind immer wieder meine Nähe sucht und für mich, und ich löse dann für das Kind ständig auch weiterhin die Probleme. Mhm. Das bedeutet weiter, dass das Kind keine eigene Widerstandsfähigkeit bekommt, keine Frustrationstoleranzgrenze. Die kann, mhm, das kann ich richtig, richtig verlieren zum Beispiel. Und das kann zu richtig großen Problemen in der Schule führen.
Ganz genau, weil ihm fehlt zum einen das Trainingsfeld.
Mhm.
Ne? Also Kommunikation, Konflikte ist Trainingssache. Und wenn du ein paar Mal was mit der Schaufel von deinem Sandkistenkumpel auf die Nase bekommen hast, dann weißt du, es ist nicht gut, dem ungefragt den Trecker zu klauen. So, das macht man nicht. Karikiere das jetzt mal. Also Trainingsmöglichkeit. Und dann etwas, das nennen wir in der Psychologie so schön Selbstwirksamkeitsgefühl und Erwartung. Ja, das ist toll, ne? So, Leute, das Geile ist ja hier bei unserem Podcast, ich höre ja wieder mein altes Psychologenwissen von Anno dazu mal raus. Ja! Selbstwirksamkeitserwartung von Herrn Bandura in den 70er Jahren, so lange ist das hier entwickelt.
Okay, ich gehe mal so lange rum.
So, na, für die Psychos unter euch, kennt ihr bestimmt, Albert Bandura heißt
immer.
Der. Mhm. Und der sagt, Und er sagt, dass Menschen, die eben die Fähigkeit haben oder das Gefühl haben, ich kann, habe mein Leben selbst in der Hand, ich kann vieles bewirken. Also ich habe auch bei komplizierten Sachen, das sind Herausforderungen für mich, die ich aber lösen kann und bringen kann, die haben eine relativ hohe Selbstwirksamkeitserwartung. Und er hat auch rausbekommen, okay, wunderbar, wer eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung hat, leidet auch langfristig weniger unter Depressionen, weniger unter Ängsten, ist also psychisch stabiler. Auf gut Deutsch, wer von euch vielleicht Kinder hat oder sonst wie was, jedes, sonst alles, was dir...
Ein Hund oder wie?
Was denn? Ein Hund oder eine Ratte oder was ist egal. Alles, was ihr einem Kind oder einem Wesen abnimmt, weil euch das zu lange dauert oder weil ihr denkt, ihr müsst jetzt einschreiten, das stiehlt ihr ihm. Also ihr nehmt ihm damit eine Entwicklungsmöglichkeit. Ihr nehmt ihm damit die Erfahrung, selbst wirksam einen Konflikt zum Beispiel zu lösen oder etwas zu machen. Mhm. Also natürlich, wenn es gefährlich wird, keine Frage, muss man hin, muss man retten, muss man machen. Aber ansonsten eher erstmal abwarten, gucken, was passiert. Und dann, wenn der erste Zahn fliegt und das erste blaue Auge, dann sollte man schon eingreifen.
Ja, aber es geht vor allen Dingen auch für psychische Geschichten, also für Aufgaben, die gelöst werden. Ja. Also wenn ein Kind über den Mathehausaufgaben sitzt in der zweiten Klasse und verzweifelt und du schreitest immer ein und löst das für das Kind, das ist natürlich überhaupt kein Weg. Mhm. Es muss auch die Frustration lernen und es muss sich aber auch durchbeißen, damit es Erfolgserlebnisse hat.
Ganz genau. Das heißt auch eine gewisse Frustrationstoleranz, eine gewisse Ausdauer. Was ich so merke, wir haben in letzter Zeit viel mit ganz jungen Menschen zu tun und da haben wir beide unabhängig voneinander gesagt, wow, die verkriechen sich in ihre Medienwelt ganz häufig und haben ganz wenig Ausdauer. Das muss alles sofort und gleich sein.
Langeweile können die überhaupt
Langeweile
nicht ertragen.
Langeweile geht gar nicht.
Sofort ist der, mir ist langweilig. Und das ist, als ob das das Schlimmste auf der Welt ist. Und ich mich dann immer frage, ja, aber das ist doch deine eigene Entscheidung. Ne?
So, und das Wichtigste ist, was ist der WLAN-Schlüssel? Kann mich hier umsonst und for free ins Internet?
Ja, genau.
Dann geht das wieder. So.
Kommen wir zurück zu unserer Resilienz.
Ja, ne? Wir sind mittendrin.
Wir haben uns beide nämlich heute vorbereitet.
Haben wir.
Ja. Mhm. Und 7 Persönlichkeitsmerkmale bestimmen die Resilienz.
Hui.
Weil es sind immer in der Psychologie, werden immer diese 7 Faktoren genannt. Also egal, wo ihr euch mal über Resilienz erkundigt oder euch damit mal beschäftigen wollt oder sowas, es gibt immer 7 Faktoren, die da, die zusammengenommen eine hohe psychische Widerstandsfähigkeit irgendwie machen. Also erster Faktor, Akzeptanz.
So.
Also das heißt, es gibt dieser berühmte Spruch, Gott gebe mir die Gelassenheit zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann und für etwas zu kämpfen oder so.
Genau, und vor allen Dingen das unterscheiden zu können.
Ja, und das unterscheiden zu können.
Was muss ich so akzeptieren, was so ist? Und,
das bedeutet, ich muss einfach in meinem Leben auch mal akzeptieren, dass es manchmal auch tatsächlich keine Lösung gibt. Das heißt, ich muss wissen, wann ist ein Kampf oder etwas wirklich tatsächlich mal sinnlos.
Ja.
Also wenn das gilt aber eigentlich, und das war mein Kritikpunkt auch, als ich es gelesen habe, man möchte ja gerne irgendwie erreichen, dass man manchmal auch wirklich sagt, ja, das ist so, kann ich nicht ändern. Mhm. Aber eigentlich habe ich gedacht, als ich das so gelesen habe wieder, ist das schon wieder der Punkt, wo die meisten dann schon wieder so eine Tür offen bekommen, wo sie dann sagen, ja, kann ich sowieso nichts dran ändern, und sie so schicksalsergeben haben. Aber das ist es nicht. Widerstandsfähigkeit erreichst du ja nicht, indem du überall sagst, das ist halt so, sondern indem du eigentlich normalerweise ein kämpferischer Mensch bist und nur im Notfall dann mal einsehen musst, kann ich nicht ändern. Aber ich zum Beispiel, ich akzeptiere das ganz selten in meinem Leben. Eigentlich akzeptiere ich das nicht, dass Dinge einfach so sind.
Nein, aber es gibt bestimmte Sachen, wenn das Temperatur 30 ist, blödes Beispiel jetzt, wenn es draußen 30 Grad ist, dann kannst du natürlich jammern, schimpfen, machen.
Ja, aber hat das mit Akzeptanz zu tun, weil das ist eine, das ist ja
das ist ein Fakt.
So. Also das bedeutet also, du meinst, in dem Moment, wo ich erkenne, ein Fakt ist ein unumstößlicher Fakt, dann kann ich daran nichts ändern, aber ich muss es nicht akzeptieren, das meinte ich. Also wenn Trump Präsident ist, muss ich das nicht mögen, aber ein Ami muss das auch nicht akzeptieren, er kann dagegen anarbeiten, das meinte ich jetzt.
Das meine ich auch, aber es gibt so viele Kleinigkeiten auch, ne, dass du wirklich sagst, dieser Chef oder dieser Lehrer oder dieser Professor ist ein Arschloch. So. Ich habe probiert, ihn zu verändern und ich habe gemacht und das geht nicht und ich kann es im Moment, ich kann im Moment nicht woanders hin. Mhm. Also mit dem Wissen, dass das ein schwieriger Mensch ist, kann ich das akzeptieren und kann dann sozusagen innerlich vorbereitet schon mal, wenn ich ihn treffe und wenn ich mit ihm rede, schon innerlich vorbereitet darauf hängen und sagen, das wird ein schwieriges Gespräch und pass auf, und gleich fängt er wieder an zu brüllen, ja, ich weiß es, dann habe ich sozusagen schon mal so einen inneren Widerstand, so einen inneren Schutzpanzer.
Und da kommt dann ja Ikigai ins Spiel, indem ich mir sage, wenn ich weiß, warum ich das hier mache, dann ertrage ich auch diese Nullbitte.
Wenn ich weiß, wozu, dann ertrage ich auch jedes Wie, genau.
Genau so. Okay, also das ist so der erste Punkt, diese Akzeptanz. Das heißt für mich also wissen, wann so ein Kampf sinnlos ist und einen Fakt zu akzeptieren. Ne? Also. Was ist los? Wollen wir dazu immer noch eine Übung oder was? Aber das finde ich ist jetzt echt, das führt jetzt irgendwie zu weit, ne? Weil da gab irgendwie auch so Übungen. Also das
die Leute wollen auch irgendwann noch mal selbst noch mal frühstücken.
Ja, genau. Zweiter Faktor ist meistens das bewusste Wahrnehmen der guten Dinge im Leben, also sogenannte positive Emotionen, also dass man auch bewusst Glück sucht, dass man ganz bewusst sich für positive Dinge entscheidet und sagt, also das, was wir neulich auch schon mal hatten, wenn ich morgens aufwache, dass ich mir dann überlege, was ist heute eigentlich ein prima Punkt, dass ich also insgesamt versuche, diese fröhlichen Momente, denn jeder Mensch erlebt sowohl Freude als auch schlimme Sachen, aber dass er lernt, dass diese Freudensachen auch wichtig sind.
Ja.
Erinnert euch mal an viele Dinge. Oft ist das so, dass ihr euch an die mistigen Situationen erinnert. Aber es wäre auch gut, wenn man sich an die fröhlichen Dinge mindestens im gleichen Maße erinnert und diese positiven Erinnerungen auch fördert, indem man sagt, Mensch, ja klar, die Hochzeit, ich hatte einen riesen Kater und das war auch alles und das Kleid sah auch irgendwie blöd aus oder ich habe mich gezofft oder so, aber gleichzeitig hatten wir jede Menge Spaß und wir haben doch noch dies und das Spiel gemacht oder haben das und das noch erlebt, das war doch eigentlich noch viel lustiger. Dass man also versucht, auch im Nachhinein oder so, eben diese positiven Emotionen bei einer Sache zu verstärken.
Und das wäre toll, ihr wisst vielleicht, also ich bin in einer Stiftung Kinderjahre, so heißt sie, in Hamburg und wir probieren das Schulfach Glück zu implementieren im Unterricht, weil wir auch dort der Meinung sind, ja, Glück kannst du auch lernen, Glück ist ja noch lernen. Und eine Übung ist, dass die Kids ein Glückstagebuch führen sollen und das machen sie ganz süß mit Bildchen und Sternchen und allem drum und dran und sie sollen am Montag mal aufschreiben, was am Wochenende gut war, also was sie glücklich gemacht hat. Und das, was die Kids können, das können wir genauso. Und nicht nur am Wochenende oder am Montag, sondern macht mal eine kurze Tagesschau, gerne auch abends, was war gut am Tag. Und Annika hat recht, die negativen Sachen, so sind wir im Gehirn gebaut, die bleiben immer da, weil die müssen ja verändert werden und die Nerven und die guten, die werden so en passant, die werden so einfach mitgenommen. Nee, jetzt mal Rückwärtsgang, die guten Sachen bleiben jetzt mal da und die schlechten, naja, die können wir auch am nächsten Tag noch lösen.
Ja, aber das ist wichtig. Es ist wichtig, weil es manchmal auch das Leben so verschiebt. Also wie oft hören wir das gerade auch so in Paartherapien, dass gerade diese negativen Momente immer noch mal und immer noch mal. Oder deine berühmte Übung, ne? Nennen Sie mal 5 tolle Eigenschaften von Ihrem Kind und nichts passiert.
Und wir singen dann alle das schöne Lied Always look at the bright side of life. Didi, 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 didi. Was? Annika guckt mich gerade an, was... Ich bin's, dein Mann.
Und wie lange muss ich noch? So, dritter Punkt ist ja eigentlich ziemlich ähnlich, aber der betitelt Optimismus. Aber darum geht es eigentlich nicht, um jetzt alles glücklich zu sehen oder so, sondern da geht es eigentlich eher darum, dass man Erfolgserlebnisse hat. Das heißt, dass ich ein Vertrauen in mich selbst aufbaue, mit dem ich dann die nächsten Schwierigkeiten mit gewissen Gelassenheit und Optimismus herangehe, weil ich einfach gesehen habe, dass ich das hinkriege. Also wenn ich eine Situation gemeistert habe, dann kann ich mir diesen Erfolg ruhig auf die Fahnen schreiben und mich darüber freuen und sagen, Mensch, du kriegst das hin. Das heißt, ich habe so einen gewissen Optimismus den nächsten Schwierigkeiten gegenüber. Das heißt, ich habe ein Vertrauen in mich selbst, habe ich das genannt. Und ich nenne das mal Erfolgsaddition. Das heißt, jeden Erfolg, den ich habe, den schreibe ich mir, den packe ich irgendwo in meine Ecke, vielleicht in mein Tagebuch oder was weiß ich wo.
Ja.
Und wenn es der kleinste Erfolg ist, heute bin ich mal nicht rot geworden oder heute habe ich das und das durchgesetzt oder heute habe ich
mal... Oder ich habe meinen Liebsten mal angesprochen, meinen Schwarm oder
ich habe tatsächlich auch mit meinem Partner über dies und das gesprochen, was ich mir schon lange vorgenommen habe. Und das ist gut gelaufen oder das Gespräch mit meinem Chef ist gut gelaufen oder wie auch immer. Diese Erfolge, dass ich dann auch, wenn ich mir sie notiere, irgendwann dann auch, dass die nicht in der Vergangenheit irgendwie so im Nebulösen verschwinden, sondern dass, wenn ich mir das dann angucke in meinem Glückstagebuch, ich dann auch sehe, Mensch, ja, da hattest du ja auch einen Erfolg und da auch, Mann, du bist gar nicht so schlecht.
So, hier. Und bitte nicht klein machen, die Erfolge. Also es gibt viele, die sagen, oh, das ist doch nichts und das können andere doch viel besser und das ist aber der nein, Quatsch. Ja. Jeder ist anders. Und das heißt aber auch noch, kleiner Zusatz, guckt mal immer, was könnte euch reizen? Irgendeine Aufgabe, wo ihr sagt, ist schwierig, hätte ich aber eigentlich Bock zu. Ob ich das schaffe, weiß ich noch nicht so richtig. Also raus aus der Komfortzone, ne, aus dieser Bequemlichkeitszone und mal so ein bisschen mal gucken, euch auch mal ruhig mal ein bisschen fordern. Mhm. So was ich eigentlich mit meinen Läufchen immer mache, schaffe ich das noch eine Ecke weiter? Wie lange brauche ich? Wie geht denn das? Und wenn es eben nicht geht, dann hole ich wieder Brötchen und Blümchen und kehre zu Annika zurück.
Da sind wir jetzt auch bei dem, was wir auch vor ein paar Wochen hatten, nämlich bei dem, stückchenweise. Also nicht gleich eine riesige Geschichte, sondern stückchenweise. Also wenn wir nicht 50 Kilo abnehmen wollen und dann an 50 Kilo scheitern, sondern meinetwegen in 5 Kilo Schritten. Oder dass man eben, wenn man eine Hausarbeit fertig hat, dass man da erstmal glücklich ist, sagt, habe ich geschafft und nicht gleich sagt, oh Mensch, da kommt aber noch dies und das auf mich
Musst
zu.
Du gerade an Nati denken?
Ja, die hat das nämlich gesagt gestern.
Ja, Nati hat ihre fünfte Hausarbeit,
glaube ich. Oh, ich finde das so irre.
Wow.
Ja, und da sagt sie, ach Mensch, da kommt aber doch noch ein schwarzer Denken. Ja, das stimmt. Aber trotzdem hat sie es ja bis dahin schon geschafft. So, das ist so
wunderbar.
Toll.
Nati, wir sind stolz auf dich.
Ja.
Und der Hamburger sagt auf gut Deutsch, ain't be ain't, ne? So, alles am Anna. Jo.
Vierter Punkt.
Na?
Positive Selbstwahrnehmung.
Yes.
Das bedeutet, dass ich weiß, dass ich mich selbst kenne und ich weiß, was ich eigentlich kann.
Ja.
Und die Wertschätzung der eigenen Person ist bei resilienten Personen, also bei psychisch widerstandsfähigen Menschen, höher als bei anderen.
Ja.
Weil die haben ein gewisses Selbstwertgefühl.
Ja.
Die wissen, das kann ich. Die haben so ein Selbstvertrauen da rein.
Ja.
Und wissen, ja, also...
Also niedriges Selbstwertgefühl, also das ist schon ein ziemlicher Risikofaktor. Weil das habe ich sehr viel auch, ich arbeite ja auch mit Menschen, die wirklich psychiatrisch krank sind, ne? Die also starke Depressionen haben oder andere psychiatrische Erkrankungen. Deren Selbstwertgefühl ist wirklich im Minusbereich. Und das bedeutet dann auch, dass sie überhaupt nicht mehr rausgehen mögen, dass sie nur noch im Bett liegen, nur noch grübeln und nachher schlimmstenfalls auch gar nicht mehr leben mögen. Und dann wird's gefährlich, ne? Also immer drauf aufpassen. Also Virginia Saat hier, ich muss mal wieder meine, ne? So alte Familientherapeutin, amerikanische, die glaube ich auch nicht mehr. Gott. Die hat vom sogenannten Selbstwerttopf geredet. Und die hat da so ein Bildchen gemacht, Topf mit Blume. Und dann hat sie gesagt, und jeder von uns braucht einen speziellen Dünger, damit unser Selbstwerttopf, unsere Selbstwertpflanze, damit die schön blüht. Das wäre auch nochmal so ein Rat. Welchen Dünger braucht ihr? Womit kann man euren Selbstwerttopf, eure Selbstwertpflanze zum Blühen bringen?
Ja, also bei mir ist es ganz einfach. Ne?
Geld, Brioche.
Diamanten.
Brioche.
Smaragde, ich liebe Smaragde.
Brioche.
Smaragde.
Brioche. Selbstgefügte Blümchen.
Ja, das stimmt allerdings. Selbstgefügte Blümchen.
Ja, ach so, okay, gut. Gut, dass wir drüber geredet haben.
Das weißt du doch ganz genau.
Ja, weiß ich doch.
Ja. Also das ist diese positive Selbstwahrnehmung. Die ist ganz wichtig. Und dass dieser Selbstwerttopf auch wirklich gefüllt ist und dass ich weiß, also wenn die Kids loben oder wenn irgendwie irgendwer stolz auf ist oder ich selbst, dann auch annehmen.
Und, bitte. Ne? Also wenn jemand sagt, wow, du siehst heute echt gut aus oder du duftest so gut oder du dein Kuchen, der ist klasse oder keine Ahnung was.
Haben sie gut dann gemacht.
Nicht bitte. Ah, nicht so dieses typisch deutsche so, oh Gottchen, oh, das kann ja jeder. Nein, da guckt man den anderen möglichst in die Augen und sagt, vielen Dank, das freut mich echt. Oh Mann, ich wachse hier einen halben Meter gerade und das ist schön. Und danke, dass Sie, danke auch für das Lob. Bitte nehmt das, das ist nicht. Leute, je älter wir werden, finde ich immer, umso weniger Lob bekommen. Das ist so bescheuert, ne?
Ja, weil das ist selbstverständlich, ne?
So.
Ja, es ist aber auch, guck mal, ich denke da an unsere Gesellschaft im Moment. Es ist so leicht, übers Internet jemanden zu dissen, jemanden fertig zu machen, irgendwo mal schnell bei Amazon oder keine Ahnung wo eine schlechte Bewertung. Da wird gemeckert und gemockert und ich weiß nicht was alles. Mhm. Aber dass mal jemanden so ein wirklich ernstes Lob über die Lippen kommt, das ist ja sehr selten. So. Warum eigentlich? Erstens können wir ruhig leichter loben, denn wenn uns jemand was Gutes tut oder hilft uns oder macht was Tolles, kann ich doch sagen, fall hier nicht in Ohnmacht, wenn ich das tue. Und zum anderen kann ich es auch annehmen.
Genau.
Einfach das, sich daran freuen.
Ich hatte auch letztens, ich hatte letztens tatsächlich ein nettes Gespräch, was nicht so häufig vorkommt, in der Bahn. Ja, da saßen wir zu dritt, drei Jungs und wir haben uns nett miteinander unterhalten und das war ganz plauschig und wir kannten uns wirklich, alle waren vollkommen fremd.
Aber ihr habt Stück für Stück mehr
und Stück miteinander, für Stück mit dem einen, mit dem anderen und nachher erzählt, sind wir auseinandergegangen. Na, Freunde ist übertrieben, aber ja, und ich habe auch gesagt, Mensch, danke für das nette Gespräch, Jungs. Also wirklich, war schön. Und so haben die das auch empfunden.
Ja, und das kann man ja auch sagen. Man kann sich daran freuen, denn es gibt immer mal wieder Momente im Leben, die richtig gut sind. Also das heißt, positive Selbstwahrnehmung, sich selbst kennen, den Selbstwert top füllen.
Bitte.
Und einen gewissen Selbstwert auch wirklich, also nicht klein machen. Wirklich nicht klein machen. Ne? So, fünfter Punkt.
Na?
Das ist jetzt was... da stolper ich immer drüber, weil das sind alles blöde Wörter. Mhm. Also Kontrollüberzeugung. Das ist, also ich nenne das immer anders, weil ich nenne das immer der Fremde in meinem Leben.
Der Fremde in meinem Leben.
Die meisten Menschen haben ja irgendeinen Fremden in ihrem Leben. Also das bedeutet, sie haben das Gefühl, irgendwer lenkt. Das kann Gott sein, das kann das Schicksal sein oder Zufall ist dann schon wieder... so, also dass sie immer das Gefühl haben, so irgendwer macht das jetzt für mich. Pech gehabt oder Glück gehabt oder das Schicksal oder irgendwas, irgendwie dieses schlimme Schicksal tritt ein, weil. Mhm. Ne? Und ein resilienter Mensch hat aber eigentlich eine gewisse Kontrollüberzeugung. Der ist von sich überzeugt, dass das nicht so, dass das Schicksal nicht so, dass er dem Schicksal ein Schnäppchen schlagen kann. Und dass er, das akzeptiert er gar nicht so, sondern er ist eher der Meinung, er hat das selber in der Hand.
So.
Habe ich das richtig erklärt?
Ganz genau.
Ja.
Zwei Fachworte dazu. Das eine ist die externe Kontrollüberzeugung, die externale. Das heißt, es ist alles, was genau das, was du gesagt hast, alles Schicksal, ich bin Spielball der Mächte, ich kann nichts dran ändern, es wird mein Schicksal sein, immer eine fünfte Mathe zu schreiben und so.
Weil das macht klein.
Genau, und dann gibt es die internale Kontrollüberzeugung, die sagt, ich habe es in der Hand, ich setze mich noch mal ein bisschen hin, ich überlege, wo war ich gut, wo muss ich noch, wo bin ich unsicher und beim nächsten Mal wird es besser und es wird dann auch besser werden und schon hast du so ein positiven Punkt, wo du sagst, gut, und dieses, das Gefühl, ich bin nicht Spielball der Mächte, ich habe in großem Maße habe ich schon Kontrolle, ich bin Kapitän in meinem Leben, das stärkt das Immunsystem, das stärkt die Psyche sowieso. Und wenn du dann auf die Nase fällst, dann analysierst du nochmal, aber du bist nicht am Boden zerstört. Und das habe ich doch gesagt, ich bin sowieso irgendwie der kleinste Krümel im Kuchen hier.
Aber du hast eben was gesagt, du hast gesagt, naja, beim nächsten Mal wird es besser werden. Aber genau das ist ja schon der Punkt.
Mhm.
Wenn ich wirklich ein resilienter Mensch bin, dann sage ich ja nicht, es wird besser werden, sondern ich sage, ich pack das, ich schaffe es.
Ja.
Ne? Ich steuere mein Leben.
Ja.
Und ich, also nicht es wird irgendwie und irgendwer macht schon, sondern ich kriege das hin. Also habe ich bis jetzt Fünfen in Mathe geschrieben, schaffe ich das demnächst auf 4 oder sogar auf 3 zu kommen, weil ich setze mich jetzt hin, ich habe da keinen Bock mehr zu.
Nee.
Und das ist nicht das Schicksal und das ist nicht die Lehrerin oder sonst wie. Kann natürlich auch passieren, also
aber
normalerweise,
analysiere ich,
sondern das analysiere ich ja, sondern es ist jetzt wirklich meins. Und wenn ich jetzt dauerhaft, wenn ich jetzt dauerhaft keinen Erfolg habe, dann kann ich nicht immer sagen, das sind jetzt die anderen, oder ich kann kein Buch schreiben, weil ich habe nicht den richtigen Computer oder sonst wie, sondern ich muss dann gucken und sagen, okay, Shakespeare hat auch mit einer Feder geschrieben, also vielleicht liegt es jetzt daran, dass meine Geschichten Schrott sind, muss ich vielleicht mal drüber nachdenken, ich lese mal ein paar Bücher, vielleicht lerne ich was. So dieses Selbstlernen gehört dann auch dazu, sodass ich das wirklich, dass ich dann das selber in die Hand nehmen und sage, also wenn ich jetzt hier dauerhaft Misserfolg habe, vielleicht ist das auch einfach mal nicht mein Ding.
Also ganz wichtig, übernehmt Verantwortung für das, was im Leben passiert. Ne? Es gibt Sachen, okay, die kommen von draußen, das nicht, aber ansonsten übernehmt für eure Handlungen, übernehmt dafür auch wirklich
die Verantwortung. Das ist doch dann aber schon der sechste Punkt.
Na, Entschuldigung.
Weil da komme ich immer durch ein Schleudern. Aber also dies ist ja dieses, dass ich, also Kontrollüberzeugung. Ich bin kontrolliert.
Also external, also, internal, so.
Ja, das ist nicht der Fremde in meinem Leben, sondern ich selbst. Ich schaffe das und ich steuere mein Leben, ist so, das eine. Genau. Ne? Und dann haben wir ja Punkt 6, das ist ja dieser berühmte Selbstwirksamkeitserwartung.
So. Wir spulen zurück, ne? Am Anfang, Herr Bandura, Albert.
Ich darf auch nicht ansprechen,
ja. Doch, darfst du.
Nein. Herr Bandura und?
Der sagt, es gibt diese Selbstwirksamkeitserwartung und das ähnelt sich, dass die fischen beide, das ergänzt sich sozusagen. Wenn ich eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung habe, also wenn ich wirklich erwarte und ich weiß auch, dass ich vieles selbst machen kann, dass ich in der Lage bin, verstopftes Klo wieder zum Fließen zu bringen.
Wir eindeutig gesehen haben, was du nicht kannst.
Deswegen habe ich das gerade so. Ich musste doch der Hausmeister. Ich habe gesagt, Hausmeister, gib mir so einen Pömpel und ich mache das. Und dann musst du nachher doch noch ran. So ist aber eine andere Geschichte. Mhm. Also Selbstwirksamkeitserwartung und Kontrollüberzeugung, das sind praktisch. Das ist ein Konglomerat.
Also ich habe mir das so gemerkt immer, dass ich gedacht habe, also Kontrollüberzeugung, das bedeutet, ich habe die Kontrolle über mein Leben. Ich schaffe das, ich steuere mein Leben und da ist niemand anders, der das macht. Mhm. Und Selbstwirksamkeitserwartung heißt, ich wachse an meinen Aufgaben. Ich kann von mir selbst auch Diverses erwarten. Ich wachse an den Sachen. Stress ist nur ein Motivator.
Ja.
Krisen pushen mich vorwärts. Es ist mein Plan. Das eine ist also der Jetzt-Zustand.
Ja.
Ich bin dafür verantwortlich. Und das nächste ist also Selbstwirksamkeit. Wie kriege ich das in Zukunft hin?
Ja.
Indem ich sage, das ist mein Plan und ich bin überzeugt, dass ich Kontrolle habe. Also kriege ich das auch hin, dass ich an den Aufgaben wachse.
Genau, und das Tolle ist, wenn du eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung hast, dann traust du dir auch zu die nächst schwierigere Aufgabe. Das reizt dich dann. Das ist so wie beim Lego-Spielen. Ne? Kriege ich den Turm, kann ich noch ein bisschen höher und du schaffst es dann auch. Und dann ist es sozusagen so ein positiver Kreis, so ein positiver Circle, den du dann beschreitest. Und du wirst dann auch wiederum lernen aus der nächsten Herausforderung und wirst immer besser werden. Und deine Fähigkeiten werden tatsächlich immer besser. Und so kannst du über dich tatsächlich hinauswachsen. Das ist ein Traum. Mhm.
Jo. Das ist es. Und dann haben wir noch als siebten Punkt soziale Netzwerke. Also so eine Art Auffangnetz. Also Freunde, Familienangehörige, Kollegen, dass man, also you're not alone, ne? Also man muss nicht alles alleine hinstemmen.
Ja.
Probleme mit den Kindern, wieso alleine? Man hat ja doch öfter mal einen Partner, der kann ja mal mitmachen und man kann sich gemeinsam überlegen. Mhm. Probleme in der Partnerschaft, also kann ich mit dem Partner lösen, kann mich auch austauschen. Mhm. Das heißt, ich kann mir Hilfe holen. Um jetzt eine gewisse Resilienz, Widerstandskraft zu entwickeln, kann ich mir auch Verbündete suchen.
Ja.
Ich muss das nicht alleine packen.
Ja.
Und wenn ich jetzt sehe, also ich habe zum Beispiel große Probleme im Netz irgendwo, dann gibt es garantiert irgendwo eine Community oder eine Gruppe oder so, wo ich mir jetzt Hilfe dafür holen kann. Mhm. Wenn ich jetzt feststelle in der Schule, ich werde gemobbt und das sind ja teilweise Mails und Sachen, da falle ich hinten über. Die Kids sich damit in jungen Jahren um die Ohren hauen, Leute, das geht gar nicht. Eltern, aufgepasst. Dann brauche ich einfach auch schon als junger Mensch um mich rum Leute, die mich dann auch unterstützen und sagen, wie willst du das jetzt lösen? Du musst eine Lösung finden. Wie löst du die? Also einfach Kopf einziehen und und so und womöglich auf eine Selbstmordseite gehen, das ist keine Lösung, sondern wie kriegst du die aus deinem Leben? Stecker ziehen, andere Schule.
So, keine aber Ahnung. Zumindest jemanden dann aufsuchen und sich Rat holen. Ja. Jetzt komme ich wieder zum Ursprung, zu Emmy, ne? Emmy Werner. Die hat nämlich herausgefunden, dass die Kids von damals, die trotz widriger Umstände ganz gut geworden sind, dass die zumindest eine Person in ihrem Leben hatten, die an sie glaubten und an die sie sich wenden konnten, wenn es ihnen schlecht ging. Genau, was du eben gesagt hast. Das heißt, eine Person, mindestens eine Person sollte jeder von uns in seinem Leben haben, an die man sich wenden kann, wo man auch sich bedingungslos aufgehoben und geliebt fühlt. Mhm. So.
Und das muss nicht gerade, muss auch nicht unbedingt die eine Familie sein. Nö. Das kann da sein, aber man kann zusätzlich noch jemanden finden, dem man bedingungslos vertraut, weil es manchmal einfach auch sinnvoll ist, wenn jemand das Ganze mal von außen anguckt. Ja. Die sogenannte Metaebene, wenn er einfach mal so über die Sache rüber guckt und sagt, Mensch, also an der Stelle, da sehe ich, aber da habt ihr aber irgendwie, das ist nicht so dufte da. Dass man also über die Sache rüber guckt und dann sich an den anderen, an diesen Mentor, das kann auch wie so eine Art Mentor sein.
Genau. Ne, gibt sogar Psychologen, die verdienen damit ihr Geld. Ne? Ja, sowas gehört nämlich mit zu unseren Aufgaben, ne? Auf dieser Meta-Ebene. Ne?
Meta-Ebene.
Ja. Nein, aber echt pflegt eure persönlichen Beziehungen, nicht nur die übers Netz, sondern echt die Leute aus Fleisch und Blut. Mhm. Und wenn ihr eine Person werdet, die haben, müsst ihr haben, sonst sucht sie, die euch wirklich so liebt, so wie ihr seid, mit euren Macken, mit euren Vorzügen, mit euren Zicken, mit euren allem, wo ihr einfach wisst, was immer auch passiert, das ist mein sicherer Hafen.
Und vor allen Dingen ihr Lieben. In der heutigen Zeit, durch diese seltsamen Dinge im Netz und so, glauben viele, man wäre ein Versager, wenn man jetzt weniger als 800 Freunde hat.
Ach du Elend.
Jeder von uns kann froh und glücklich sein, und das ist Realität, wenn er einen richtig guten Freund hat.
Jo.
Oder, und wenn er davon mehr hat, ist er wirklich, hat er richtig gut Glück. Wenn man 2-3 Leute hat, denen man bedingungslos vertraut, ist das super. Also nur, weil es irgendwo so und so viele Likes gibt oder so und so viele Freunde, das kriegen ja die Kids schon falsch mit. Sie glauben ja wirklich, wenn sie 12, 13 sind und da sind so und so viele Freunde, die sie da schon haben und so, dass das Realität ist. Das hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Und dann haben sie sehr viel eher das Gefühl, sie sind einsam und allein. Ja. Völliger Schwachsinn. Die Realität sieht ja ganz anders aus. Ja. Wir müssen an Freundschaften arbeiten. Das geht nicht eben mal so. Wenn wir dann Freunde haben, dann müssen wir auch was dafür tun und nicht wie ich hier wochenlang mit Thorsten nicht telefoniert.
Das geht gar nicht.
Thorsten, Mensch, ja, du. Nee, aber das ist zum Beispiel, das ist damit drin oder mit meinem Freund Werner, den ich heiße, den ich lieb habe.
Ja.
Aber dann habe ich manchmal so eine Phase, wo ich dann einfach so vor mich hinknöpsel und so mich dann auch so vergrabe, gar nicht gut. Und dann muss ich mich wirklich dran erinnern, und ich brauche diese Leute auch nicht, habe sie auch herzhaft gern, bloß dann kriege ich einfach den Dreh nicht, und das ist doch schlimm. Da muss man sich wirklich dann auch manchmal in den Hintern treten und sagen, Leute, Freunde muss man aber auch sich wirklich ein bisschen erhalten hier. Genau. Das bedeutet auch manchmal einfach über den Schatten springen, auch wenn man so Einsamkeit gerade möchte, dass man dann doch mal wieder sich kümmert.
Sich zwischendurch vergraben, zwischendurch mal abtauchen und sagen, so, wir können mich alle gern haben, aber dann wieder auftauchen.
Und das auch erklären. Also wenn ich jetzt mit Werner und Thorsten telefoniere und so, dann werde ich natürlich erklären, wieso ich die jetzt erstmal, das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht lieb habe, sondern einfach, dass ich dann wirklich so einen Einsamkeitsdreh habe.
Ja.
Und das als sehr kommunikativer Mensch. Aber das heißt, ob ich dann ab und zu mal Pause von mir selbst brauche.
Ich bin so anstrengend,
wenn ich mit mir lebe. So. Was ich aber so gedacht habe, also du bist ja jetzt so ein Mensch, der sich viel mit Resilienz beschäftigt hat. Und ich habe so überlegt, für mich ist das ja natürlich, verstehe ich das auch alles, und ich weiß auch, für mich ist das ganz klar, dass jemand, der jetzt psychisch ein bisschen stabiler ist, mit den Unwägbarkeiten des Lebens besser zurechtkommt. Aber dieser Plan, diese 7 Schritte und so, das hört sich ja schon wieder so nach so einem Konstrukt an. Ich habe natürlich da auch einige Kritikpunkte oder Fragen, und die kannst du mir jetzt sicher...
Ja, gern.
Was denn?
Nein, ich guck gerade mal. Wir haben es schon 50 Minuten bald
um. Was?
Jo.
Okay, es geht aber ganz schnell.
Na, sag mal.
Dieses ganze System ist ja wieder ich als Zentrum, ne? Hm. Immer dreht sich alles wieder nur um mich. Ja. Wo bleibt da das Gemeinschaftsgefühl? Also ich bin ja nicht nur ich, sondern ich bin vor allen Dingen auch ein Teil einer Gesellschaft, ein Teil einer Gemeinschaft. Hm. Und es ist schön, wenn ich mir irgendwie Widerstandskraft aneigne, aber ich muss ja auch so ein gewisses Mitschwimmgefühl haben, also so ein Aufgehobenheitsgefühl.
Aber genau das hast du beim letzten Punkt, dieses soziales Netzwerk und so, das bedeutet, weil das ist Stresspuffer. In dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich muss nicht alles alleine durchstehen, es gibt noch andere Leute, die stärken mir den Rücken oder die fangen mich auch auf. Das ist mit Grundlage auch von Resilience. Mhm. Ja. Also das ist, es hört sich erstmal so an, als wenn ich muss erstmal ich und ich und ich. Ja, es geht auch darum, wie kann ich mit den Widrigkeiten des Lebens umgehen, wenn die draußen um mich herum irgendwie missbauen und mir das Leben schwer machen. Mhm. Wie schaffe ich das? Aber dazu gehört eben auch, jetzt wiederhole ich, ne, Solidaritätseffekt. Mhm. Ich hole mir die Leute, die mir wohlgesonnen sind. Mhm. Und das gibt mir das Gefühl, dass es nicht nur alles blöd draußen, sondern es gibt noch zwei, drei, also die mich mögen.
Die Lösung ist also nicht, wenn ich damit nicht einverstanden bin, was um mich rum passiert, sich noch mehr zurückzuziehen und so sagen, lass mal, sondern sich selbst dann als Teil des Ganzen zu sehen und sagen, gut, ich mache mich jetzt selbst ein bisschen stärker. Genau. Und ich habe auch natürlich meine Fans da draußen, also Leute, die mir sehr wohlgesonnen sind. Genau. Und die schare ich jetzt um mich und damit kriege ich das dann auch besser hin. So ist das. Ne?
Genau, wie so eine Wagenburg. Ne? So, dann lass die böse Welt mal draußen. Ich amüsiere mich mit meinen Liebsten dann.
Mhm. Wir hatten ja beim ersten Punkt auch gesagt, also wann so ein Kampf sinnlos ist oder dass man so ein bisschen Schicksal also diese Akzeptanz dessen, was einfach nicht zu ändern ist. Und da haben wir ja gesagt, also oder ich habe gesagt, naja, also da geht es ja darum, dass, oder bei diesem anderen Punkt, Fremde in meinem Leben, dass ich derjenige bin. Was ist jetzt aber mit Menschen, die diese Freiheit des Geistes und diesen Willen zur Unabhängigkeit gar nicht mehr so haben, weil sie zum Beispiel sehr gläubig sind? Wie basteln die das drum? Das ist ja dann ein Part. Also da ist ja dieser Glaube an Gott zum Beispiel, ist ja dann praktisch dieser Solidaritätseffekt, den sie haben, weil sie haben jemanden an ihrer Seite. Mhm.
Es gibt auch da Untersuchungen, dass Menschen, die religiös sind, dass sie Widrigkeiten, wie damals zum Beispiel in der Nazi-Herrschaft, haben Menschen KZ und Co. Durch ihren Glauben, also dieser Glaube, ich war besser überstanden als diejenigen, die eben keinen Glauben
hatten. Ja, ja.
Fällt natürlich heutzutage mit all dem, was die Kirche, was jetzt immer so immer mehr rauskommt, was gerade in der katholischen Kirche so alles passiert ist und diese komische Aufarbeitung, die da probieren, fällt natürlich immer schwerer, diesen Glauben zu fassen. Also die Kirchenaustritte nehmen immer weiter zu.
Wobei natürlich Kirche und Glaube noch zwei verschiedene Sachen aber sind.
Trotzdem, es fällt schwer. Also der Glaube in vielerlei Hinsicht fällt schwer. Dafür haben wir ja sogenannte Speaker und Redner.
Ja, ist aber genau das gleiche in Grün. Ist doch egal, ob ich jetzt Schakka oder sonst wie brülle. Also solange ich denke, dass jemand anders mein Leben bestimmt. Also wie ist es da mit dieser Kontrollüberzeugung bestellt? Das ist meine große Frage. Also wenn ich gläubig bin, dann bin ich ja nicht überzeugt, dass ich die Kontrolle über mein Leben habe.
Du, da fragst du jetzt den Richtigen. Ich bin schon lange nicht mehr in der Kirche und ich glaube auch nicht.
Nein, aber du weißt das ja bei Patienten. Wie gehst du da rein?
Frag nochmal die Frage.
Also, bei dem Thema Kontrollüberzeugung, da sagen wir öfter, sagt man ja, also, ach, das ist Schicksal und überhaupt und da haben wir Pech gehabt oder Glück gehabt oder da würde man ja, also da sind die Leute überzeugt, dass das Ereignis eingetreten wäre, egal was sie selber gewollt hätten. Also
war das von Gott oder sonst wem sozusagen vorprogrammiert?
Oder von, ich weiß nicht was, ja. Und das bedeutet ja, dass man dann von einer schwach ausgeprägten Kontrollüberzeugung spricht. Und resiliente Menschen haben eine stark ausgeprägte Kontrollüberzeugung. So ist es. Die glauben ja, ich schaffe das, ich steuere mein Leben.
So.
Das ist ein Widerspruch.
Das ist ein Widerspruch. Und da will ich jetzt kaum zu nahe treten, was ich eben gesagt habe. Wenn Menschen, die tatsächlich gläubig sind, sind innerlich geimpft sozusagen, ja, so ein bisschen dagegen, weil sie wissen, wie heißt es, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand zum Beispiel.
Ja, gibt's ja genau, so einen Spruch. Das bedeutet, dass bei denen dieser siebte Punkt, das soziale Netzwerk, besonders stark ist.
Das ist so, und sie haben auch das Gefühl, das ist irgendwie alles nicht nur zufällig, sondern es ist halt so. Ja. Es gibt andere, das weißt du auch, die sagen, ja, das ist vielleicht die Rache für all das Böse, was ich in meinem Leben getan habe. Oder ich werde eben halt, ja, wie in der katholischen Kirche, ich werde büßen, beten, sonst wie was machen, um das wieder gerade zu bügeln. Ich rababere jetzt ein bisschen, weil das alles nicht meine Welt ist. Also ich dachte, als Psychologe,
ist das ja so, wenn man über sowas nachdenkt manchmal. Also ich denke immer über solche Sachen nach, weil es ja, weil es ja irgendwo sinnvoll ist. Aber vielleicht ist das so, dass diese sieben Punkte, die immer auftauchen bei dieser Resilienz-Geschichte, dass man da auch gar nicht sagen muss, ich muss jetzt jeden Punkt bis zum Umfallen irgendwie.
Und die beeinflussen sich auch gegenseitig.
Und manches ist, also wenn ich widerstandsfähiger werden möchte, dann nehme ich mir, kann ich natürlich auch einzeln also vorgehen. Denn wenn ich das Gefühl habe, ich komme eigentlich ganz gut mit, ich habe mein Leben auch ganz gut, aber ich könnte dafür sorgen, dass noch mehr Menschen mich unterstützen. Das ist eine Sache. Oder wenn ich eben weiß, Mensch, manchmal muss ich einfach auch erkennen, das ist so, das kann ich nicht ändern. Ja. Da renne ich dann einfach gegen Wände, da mache ich mich mal weniger kaputt. So, dass ich also bewusster auch gute Dinge wahrnehme oder dass ich mehr auf das Glückliche oder dass ich mich selber besser erkenne und dass ich vor allen Dingen mehr Vertrauen in mich selbst habe. Das sind ja einzelne Punkte. Das bedeutet, als Fazit eigentlich von diesen sieben Punkten, dass man nur einzelne Sachen, also dass man jetzt nicht alle sieben Punkte abarbeiten muss, wie in einer Mathe-Klausur, sondern dass man darüber insgesamt wahrnehmen, nachdenken kann und einzelne Teile rausnehmen kann.
So, und wenn ihr jetzt, das war jetzt ganz viel, ganz viel Input. Ich hoffe, es war nicht zu viel, aber ich glaube es nicht. Wenn ihr das, wir schreiben auch noch so ein ganz bisschen was dazu, wenn ihr ab und zu mal drüber nachdenkt, ne, doch mal öfter mal wieder einen Freund anzurufen, ab und zu mal drüber nachdenkt, vielleicht eine neue Herausforderung auch mal zu suchen und nicht immer nur sagen, kann ich nicht, mache ich nicht, will ich nicht, sondern ich probiere es mal.
Wenn ihr mehr Vertrauen auch in euch selbst habt und sagt, Mensch, ich habe doch Erfolge, ich mache doch das eigentlich schon ziemlich prima.
Genau.
Und das ist eigentlich ziemlich gut, was ich hier hinkriege.
Genau. Und wenn ihr dann noch so einen Fokus drauf legt, wirklich, was ist gut gelaufen am heutigen Tag, was ist gut gelaufen, vielleicht auch in meinem Leben bisher. Vielleicht macht ihr mal so eine Rückschau so ein bisschen. Und jetzt mal ganz konzentriert, den ganzen Mist, den wissen wir, den gibt's, aber jetzt mal wirklich mal die guten Sachen auch zu sehen, ohne jetzt nur billig positiv zu denken, das machen wir jetzt nicht, sondern wirklich mal gucken, gut, ich kann einige Sachen und einige Sachen sind auch wirklich gut. Das wird schon helfen. So. Und das dreimal täglich.
Mit einem Löffelchen.
Mit einem Löffelchen.
Dr. Chiels.
Ich habe noch Hunger, Mensch.
Oh, Mensch, Kind.
Ja, denkst du, vor einem Joghurt werde ich jetzt hier satt, oder was?
Natürlich, du springst durch die Gegend.
Ich springe durch die Gegend.
Selbstoptimierung ist noch ein Joghurt. Also, ihr Lieben, das war jetzt ganz viel zum Nachdenken.
Ja.
Aber, wie immer, wir vertrauen euch da. Ihr kriegt das schon hin.
Ihr kriegt das schon hin. Und wenn ihr es nicht hinkriegt, dann...
Ja.
Können wir auch nichts für.
Ja, so. Ach was?
Nein.
Das sind alles nur Denkanstöße, das wisst ihr ja. Es ist ein interessantes Thema. Und weil es immer, Widerstandsfähigkeit, jetzt kommen bald wieder Grippeimpfungen und so auf uns zu.
Gottes Willen.
Ja, der Herbst naht.
Nein. Ach, erzählen ist ein Blödsinn. Wir haben noch nicht mal...
Ich habe die ersten Ankündigungen für Herbstmode und sowas schon alles gekriegt.
Ja, Annika richtet die Jahreszeit nach der Ankündigung der Mode. Ja. Ihr Süßen, es war uns ein Vergnügen. Wir freuen uns wie immer. Kommentare auf Teils und Likes und diesen ganzen Kram, was immer ihr machen könnt, um uns glücklich zu machen, um unsere Resilienz zu stärken. Na, so könnt ihr alles machen. Beschmeißt uns mit positiven Kommentaren. Und wir hören uns nächste Woche. Ne?
Wir hören uns nächste Woche wieder und wir drücken euch die Däumchen. Für alles, was ihr so vorhabt, ihr schafft das.
Schaka.
Schaka. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Tschüss.
Tschüss.